Ich lese aus 2. Mose 32, die Verse 7 bis 32, 14. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig herab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen angewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und ich will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten? Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn, hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denn ihnen hast du mit deinem Eid zugesichert, ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne im Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihnen angedroht hatte, tat er nicht.
Ihr habt den Text auch auf eurem Sonntagsbrief und könnt immer noch mal darauf spicken, denn ich komme darauf zurück. Rückkopplung? Das Bild brauchen wir noch nicht, das kommt erst später. Danke. Ihr Lieben, als im Februar der russische Freiheitskämpfer Alex Nawalny in einem russischen Straflager starb, hielt die Welt einen Moment den Atem an. Es hat viele Menschen sehr erschüttert und ich gehöre auch dazu. Ich habe mich in den Wochen danach sehr mit diesem Menschen beschäftigt, mit seiner Geschichte. Und ich fand vor allem unheimlich erschütternd, dass er ja sehenden Auges damals nach dem Giftanschlag wieder zurück nach Russland gereist ist. Er wusste, was ihm dort passiert. Und man hat es vorhersagen können, er wurde direkt am Flughafen in Haft genommen. Ihm wurde ein Schauprozess gemacht. Er wurde in ein Straflager gesperrt, dort gequält und ist jetzt im Februar unter noch nicht geklärten Verhältnissen und Umständen ums Leben gekommen. In den letzten 3 Monaten ist sehr viel geschrieben worden über diesen Alex Nawalny. Und viele haben sich gefragt, wie wurde aus diesem jungen Juristen, der ja durchaus in jungen Jahren auch als Rechtsradikaler auffiel, als Populist, der Ausländer als Kakerlaken beschimpft hat, wie wurde aus dem ein Verfechter der Demokratie, der sich sogar einem übermächtigen Regime entgegenstellte und der sein ganzes Leben für diesen Kampf aufs Spiel setzte. Es gibt noch in der ARD-Mediathek ein Filmporträt, das heißt Becoming Nawalny. Und das geht unter anderem dieser Frage nach. Ich habe es mir angeguckt und war sehr bewegt von diesem Porträt. Und dort wird an einer Stelle gefragt, wieso lieben wir Menschen wie Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela? Weil tief in uns allen der Wunsch lebt, dass es unter uns Helden gibt. Und Alex Nawalny ist so ein Held. Auch in der Bibel begegnen uns Helden, die Außergewöhnliches leisten. Und einer von ihnen ist Mose. Und wenn jemand so ein Filmporträt über Mose drehen wollen würde, Becoming Mose, dann würde er ziemlich viel im Buch Exodus über ihn finden. Ich bringe euch noch mal auf den neuesten Stand. Er kommt als jüngstes Kind einer hebräischen Familie auf die Welt, die sich in ägyptischer Sklaverei befindet. Und durch ein Wunder wird er als Kind vor dem Tod gerettet und kommt an den Königshof. Dort wird er dann wie ein Prinz erzogen und lebt in Saus und Braus. Trotzdem nervt ihn ziemlich, dass das Volk Israel, sein eigenes Volk, aus dem er stammt, unter der ägyptischen Herrschaft leidet und knechten muss. Er erschlägt einen Ägypter und muss in die Wüste fliehen. Dort findet er Unterschlupf bei einem Wüstenvolk und richtet sich auch ganz gut ein. Er heiratet nämlich die Tochter eines midianitischen Priesters und bekommt einen Sohn. Jobmäßig läuft's so lala, er wird Schafhirte. Und dann folgt die bekannte Geschichte, in der Gott ihn aus einem brennenden Dornbusch heraus höchstpersönlich zum Führer dieses Volkes Israel beruft. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Geschichte. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, dass Gott Mose regelrecht bekneten muss, diesen Job zu übernehmen. Mose will das eigentlich gar nicht. Er hat mehrere Argumente. Ich bin viel zu gering, ich bin viel zu klein, der Pharao glaubt mir nicht, ich kann nicht reden, schick lieber einen anderen. Schließlich reicht es Gott und er sagt, nein, du machst das jetzt und du gehst dahin, du übernimmst diese extrem gefährliche Aufgabe, vom Pharao die Freilassung zu verlangen. Dann folgen die 10 Plagen und der Durchzug durch das Schilfmeer. Auch diese Geschichten sind euch sicherlich bekannt. Erstes Ziel in der Wüste ist für das Volk Israel der Berg Sinai, an dem sie Gott treffen und an dem Gott einen Bund mit den Israeliten schließen will. Zu einem Bundesschluss gehört natürlich ein Vertrag, den, klar, Mose selber vom Berg holen soll. Es sind die 10 Gebote, das Gesetz. Und dafür ist Mose vor allem auch in der jüdischen Religion sehr bekannt, dass er das Gesetz gebracht hat. Es heißt auch im Zweiten Testament dann immer wieder das Gesetz des Mose, wenn Jesus mit den Schriftgelehrten kabbelt, das Gesetz des Mose. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Jetzt kommt es. Es ist vom jüdischen Maler Marc Chagall, der euch sicherlich auch ein Begriff ist. Ich liebe den sehr. Es ist ein Ölgemälde und es ist wirklich enorm. Es füllt eine ganze Wand aus in einem kleinen Museum in Südfrankreich. Marc Chagall war Expressionist. Er hat dieses Werk 1966 gemalt und sein Stil wird immer wieder poetisch genannt, weil er bestimmte Elemente aus seinen Werken immer wieder einfliegt. Zum Beispiel fliegende Liebespaare, Engel, die Juden aus seiner Heimat, Witebsk, in dem, was wir heute Belarus nennen, zum Beispiel hier mit einem Leuchter, Betende, Frauen mit Kindern und vor allem Mose. Vor allem in diesen großen Illustrationszyklen, die er zur Bibel geschaffen hat, finden wir immer wieder Mose. Mose von vorn, Mose in klein, Mose in groß, Mose in grün, Mose von der Seite, Mose mit und ohne Volk, immer wieder Mose. Und auch in den verschiedenen Techniken, als Grafik, als Malerei, als Glasfenster, als Druck. Das ist kein Wunder. Für Chagall als Juden war Mose die wichtigste Figur seiner Religion. Und ein wahrer Held. Und hier sehen wir jetzt Mose diagonal ins Bild gesetzt, in die Mitte. Er ist ganz weiß, er hebt sich vom gelben Hintergrund ab. Und dieser Eindruck des Strahlens, er scheint ja wirklich von innen heraus zu leuchten, der wird unterstützt durch die beiden Strahlen, die wie Hörner von seinem Kopf abgehen. Mit seinen nackten Füßen schwebt er mehr, als dass er kniet oder steht. Und er streckt sich nach oben zum Bildrand in die Diagonale, wo eine Wolke ist, aus der reichen 2 Hände, 2 Tafeln heraus. Die 10 Gebote, das Gesetz. Die Hände, na klar, die symbolisieren Gott, die darf Chagall natürlich nicht malen, denn du sollst dir kein Bildnis machen. An den Bildrändern sehen wir ganz viele kleine Menschen dargestellt. Und in links, ganz in orange, sehen wir das Volk Israel, das Gott aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt hat. Man kann aufsteigend von Mose Füßen ganz viele Menschen erkennen, immer kleiner werdend nach oben. Und etwa auf der Mitte des Bildes, da müsst ihr jetzt eure Augen etwas anstrengen, seht ihr ein kleines Tier, ein Kalb, auf einem Sockel. Es hat nämlich etwas länger gedauert, diese Begegnung zwischen Gott und Mose auf dem Berg. Die Bibel erzählt, dass es 40 Tage und Nächte waren. Und in dieser Zeit haben die Israeliten am Fuß des Berges die Geduld verloren. Was, wenn Mose gar nicht wiederkommt? Was, wenn es diesen Gott gar nicht gibt? Die Israeliten lassen sich eine kleine Figurine gießen in Form eines Stieres oder eines Kalbes, wie es in unserem Text heißt. Das kennen sie aus Ägypten und das können sie anbeten, das können sie sehen. Und dann wird kräftig gefeiert. Oberhalb des Kalbes seht ihr wieder so ein fliegendes Liebespaar. Ich denke, Orgie trifft es besser. Mose merkt davon nichts. Er schwebt mit Gott auf Wolke 7 und wir sehen seinen vor Staunen geöffneten Mund. Er nimmt die Gesetzestafeln entgegen wie etwas unfassbar Kostbares. Ich finde, diese Geste wirkt fast zärtlich. Es bleibt aber nicht bei dieser zärtlichen Begegnung. Unser Text setzt genau da ein, wo diese zärtliche Begegnung zu Ende ist. Denn nach den Flitterwochen kommt bekanntlich die Ernüchterung und Gott sieht was, was Mose nicht sieht. Er sieht das tanzende und feiernde Volk am Fuß des Berges und ärgert sich. Und er wirft Mose seinen ganzen Zorn an den Kopf. Er sagt, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, das macht da unten Quatsch. Und ich finde, das erinnert so ein bisschen wie ein Krach zwischen Eltern. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Dann heißt es, dein Sohn oder deine Tochter, die du erzogen hast, hat schon wieder, was weiß ich, gemacht. Und ich persönlich finde Gott hier unheimlich ungerecht. Wir erinnern uns, Mose wollte doch gar nicht Führer des Volkes werden. Er wollte doch schön in Midian bleiben, in der Wüste. Da ging es ihm gut bei den Schafen. Und jetzt, wo es aus Gottes Sicht nicht so läuft, bekommt er auch noch die Verantwortung in die Schuhe geschoben. Und dabei bleibt es noch nicht mal. Richtig in Rage redet sich Gott. Er droht an, das ganze Volk zu vernichten. Nur Mose soll übrig bleiben. Er soll selbst zu einem großen Volk werden, nach dem Motto, lass mich, geh zur Seite, ich mache mit denen einen kurzen Prozess und dann machen wir beide hier weiter. Erst gibt der Mose die Schuld und dann will er ihn auch noch verführen. Aber Mose lässt sich nicht beirren, er lässt sich nicht verführen. Er könnte jetzt selbst groß werden, er könnte selber der Führer eines Volkes werden, aber er verzichtet. Zugunsten des feiernden, blasphemischen Pöbel am Fuß des Berges, an dem er übrigens schon selbst einige Male gelitten hat. Und er argumentiert hier unheimlich geschickt. Er führt drei Argumente ins Feld. Erstmal stellt er was richtig, er korrigiert Gott. Er sagt, Gott, es ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Als zweites folgt sowas, was ich eine Warnung nennen würde, nämlich vor dem Gespött der Ägypter. Denk mal an dein Image. Wenn du die jetzt vernichtest und die ganze Aktion in der Wüste in die Hose geht, dann lachen die doch über dich. Die Ägypter sind Gottes Erzfeind, das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Und drittens erinnert Mose Gott an etwas. Du hast es versprochen. Du hast es Abraham, Isaak und Jakob versprochen. Versprochen ist versprochen und das wird nicht gebrochen. Und dann fordert Mose Gott auf, umzukehren von seinem Zorn. Und das finde ich erstaunlich. Er benutzt in der hebräischen Sprache benutzt er das Wort Schub. Das bedeutet Umkehr, sich umdrehen, sich wenden, etwas korrigieren, etwas richtigstellen. Nämlich immer da, wo man einen Fehler gemacht hat. Mose fordert Gott zur Umkehr auf. Und Gott wird nicht noch zorniger. Gott geht darauf ein. Mose schafft es, Gott zu verändern und rettet dadurch ein ganzes Volk. Er hätte ja aus seiner Stellung ganz legitim jetzt Profit schlagen können, ne? Aber es geht ihm nicht um die eigene Bequemlichkeit, nicht um den eigenen Vorteil, sondern er solidarisiert sich komplett mit seiner Aufgabe. Und ich finde, hier zeigt sich seine wahre Größe. Als Expressionist malt Chagall nicht die Dinge, wie sie wirklich sind, sondern wie er sie empfindet. Er gibt ihnen einen Ausdruck, eine Expression. Und wir sehen im Bild diesen riesigen Mose, diese große Person. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr, dass Chagall seine Hände sogar noch ein kleines bisschen kräftiger und größer als die von Gott gemalt hat. Ihr Lieben, der heutige Sonntag hat den Namen Rogate. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Die Sonntage zwischen Aschermittwoch und Pfingsten haben ja immer so tolle programmatische Namen. Quasimodogenity ist auch dabei. Sie rühren von der altkirchlichen Liturgie her. Und Rogate, der heutige Sonntag, stammt daher, dass zwischen Ostern und Pfingsten, vor allem in der Woche vor Himmelfahrt, Bittprozessionen über die Felder geführt wurden, in denen für eine gute Ernte gebetet wurde. Deshalb ist thematisch der Sonntag Rogate, und das heißt auch dieses Wort betet, auf das Gebet ausgerichtet. Aber ich habe mich gefragt, was macht Mose eigentlich hier? Betet er? Wohl eher nicht so, wie wir das kennen. Was Mose hier mit Gott macht, lässt sich nur in einem weiteren Sinne der Gattung Gebet zuordnen. Wir erinnern uns, er beschwichtigt Gott, er argumentiert geschickt, er korrigiert ihn, er hinterfragt, er erinnert ihn, er fordert ihn zu etwas auf. Und wir bekommen hier eine Vorstellung davon, dass Gebet noch ganz viele andere Formen annehmen kann, als wir bisher gedacht haben. Und ich habe mich gefragt, was muss Mose zu Gott eine großartige Beziehung haben? Dass sie so miteinander redet, dass er sich traut, so mit Gott zu reden. Wie groß muss auch das Vertrauen sein, sich hier mit so viel Werf, mit so viel Mut entgegenzustellen? Und man beginnt zu ahnen, warum Gott ausgerechnet diesen Mose haben wollte. Diesen Mose berufen wollte, diesen Drückeberger, den Flüchtling, den Totschläger. Er geht nicht in die Ohnmacht nach dem Motto, ich frage mal, ob ich fragen darf, sondern er ist für Gott zu einem echten Gegenüber geworden. Wer mich kennt, weiß, dass ich gern Podcasts höre. Und es gibt da einen, den höre ich fast jede Woche. Das ist das Politikteil von der Zeit. In dem unterhalten sich jeweils zwei Hosts mit einem Gast. Und am Ende des Gesprächs darf der Gast immer seine Flop 5 zum Besten geben. Also 5 Sätze, 5 Aussagen, die er so nach dem Gespräch nicht mehr stehen lassen kann, die korrekturbedürftig oder erweiterbar sind. Und nach der Bearbeitung unseres Textes sind mir auch solche Flop 5 aufgefallen. 5 Sätze, die wir landläufig über Gott, die Bibel, unseren Glauben sagen, die ich noch ein bisschen erweitern möchte. Ich will sie euch verraten. Erstens, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Habt ihr sicher schon so gehört, oder? Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Es gibt in der Bibel wunderbare Texte über die Liebe Gottes zu seinen Menschen. Ich denke da an bestimmte Psalmen, ich denke da auch an Aussagen, die Paulus gemacht hat. Und daran wird es liegen, dass viele Christen die Bibel als einen Liebesbrief Gottes an die Menschen bezeichnen. Das stimmt aber nur in Teilen. Und euch ist aufgefallen, dass Gott in unserem Text so gar nicht lieb ist anfangs. Er ist richtig zornig, ob sie es verdient haben oder nicht. Er benimmt sich wie ein beleidigter Herrscher, er wird wortbrüchig, er will die Menschen vernichten und versucht, Mose zu korrumpieren. Ein Liebesbrief sieht anders aus. Aber es gibt solche Texte in unserer Bibel. Das lässt sich nicht verleugnen und da können wir nicht drum herum reden. Es gibt wunderbare Aussagen über Gottes Liebe zu seinen Menschen, aber es gibt auch diese scheinbar dunklen Passagen, in denen wir Gott erstmal nicht verstehen. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, dann müssen wir mit diesen Texten umgehen. Zweitens, Gott ist immer derselbe gestern, morgen und in Ewigkeit. Das habt ihr sicher auch schon so gehört. Das stammt auch aus der Bibel. Es wird über Christus gesagt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und auch dieser Aussage kann ich nach der Bearbeitung unserer Passage von heute nicht mehr ganz zustimmen. Wir erleben hier nämlich einen Gott, der sich wandelt, schuf, Umkehr. Ein Gott, der seine Meinung ändert, der Pläne macht, der sie verwirft und ja, auch manchmal umkehren muss, wenn er sich verrannt hat. Wir glauben ja, dass Gott das Universum, dass Gott die Welt geschaffen hat und es verändert sich. Und wie ein guter Vater sich mit seinen Kindern verändert, verändert sich auch Gott. Er ist nicht selbstgenügsam, sondern er reagiert auf das Geschehen in der Welt. Er reagiert auf seine Menschen, er lässt sich auf sie ein und wird selbst dadurch verändert. Wenn wir also sagen, dass Gott derselbe ist, dann muss auch immer seine Wandelbarkeit mit eingerechnet werden, seine Fähigkeit, sich auf seine Menschen einzulassen. Drittens, beten ist reden mit Gott und hören. Das ist eine Passage aus einem Lied von Manfred Siebald und ich meine, dass wir es hier in Perlach auch früher schon gesungen haben. Ist es euch bekannt? Ja, ne? Beten ist reden mit Gott und hören. Das stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Wir kennen Beten vor allem als Bitten und Danken, wenn wir selbst reden, vielleicht noch als Stille, als hörendes Gebet oder als Meditation. Aber wenn wir auf Mose in unserem Text schauen, ahnen wir, dass das Beten noch ganz viel mehr sein kann. Beschwichtigen, erinnern, argumentieren, fürsprechen, ins Gewissen reden, auffordern und sogar widersprechen. Wer so mit Gott redet, der muss eine ganz enge Beziehung zu Gott haben. Beten ist Ausdruck einer innigen Beziehung mit Gott, einer Freundschaft, die auch Krisen und Auseinandersetzungen übersteht. Und der glaubt, dass Gott sich wandeln kann. Viertens, Gott ist allmächtig. Es gibt Texte in der Bibel, die von Gottes Allmacht handeln. Und wir haben solche auch im Lobpreisteil gesungen. Und von der Schöpfung bis zur Sintflut und vor allem auch hier im Buch Exodus wird immer wieder von der Allmacht Gottes geredet. Mit großer Kraft und starkem Arm heißt es zum Beispiel in Vers 11. Aber das Konzept der Macht wird in unserer Zeit ziemlich in Frage gestellt. Und ich finde, das ist gut so. Wir lesen es zum Beispiel in Manager-Magazinen, da schreibt ein Autor: Machttypen besitzen ein übersteigertes Ego und setzen mit Dominanz und Geltungssucht ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse durch. Und wie ist das mit einem Machtgott? Der blitzt ja in unserem Text einmal so durch, ne? Aber ich glaube, Gott kann anders und Gott sei Dank will er anders. Er verzichtet auf Dominanz und Geltungssucht. Er gibt Mose nach. Er kehrt um. Es tut ihm leid. Nacham steht da im hebräischen Text. Er zeigt Reue. Er sieht seinen Fehler ein und bekehrt sich letztendlich zur Barmherzigkeit. Und wir Christen beten ja einen Gott an, der ganz klein wird wie ein Kind und so auf die Welt kommt und sich in Menschenhand begibt und einen qualvollen Tod stirbt, aus Liebe zu seinen Freunden, mit denen er Beziehung haben will. Ehrlich, ich wünsche jedem von euch und jeder, dass Gott in eurem Leben ganz mächtig handelt. Und das wünschen wir uns ja immer, mächtige Zeichen zu sehen. Aber noch mehr wünsche ich euch, dass ihr diese liebevolle Beziehung zu Gott führen könnt und spürt, er geht mit mir mit, auch wenn es mal nicht so läuft und seine Allmacht nicht sichtbar ist. Fünftens, die Menschen brauchen Helden. Das habe ich zu Beginn meiner Predigt zitiert und das stimmt auch. Wir Menschen brauchen solche großen und großartigen Menschen, die uns mit ihrem Engagement inspirieren und die uns zeigen, dass wir den Problemen unserer Welt nicht hilflos ausgeliefert sind. Wer in diesen Tagen Zeitung liest, der könnte aber verzagen und verzweifeln. Wir sehen, dass immer neue Kriege entflammen, dass sich das Weltklima erhitzt, dass sich Diktatoren an die Macht klammern, dass Populisten die Völker verwirren. Und da darf man auch wirklich mal fragen, lieber Gott, kriegen wir Menschen überhaupt etwas Gutes auf die Reihe? Unser Text sagt ja. Und er handelt zur Abwechslung mal davon, dass ein Mensch zur Höchstform aufläuft. Und deshalb muss ich den Satz erweitern. Wir Menschen brauchen Helden, aber Gott auch. Helden. Das sind Menschen, die sich auf die Beziehung mit ihm einlassen, die sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihrem Mut und ihrer Chuzpe in die Waagschale werfen, um mit ihm ans Ziel zu kommen. Und das ist auch die Zuversicht, finde ich, die aus diesem Text strahlt, auch wenn die Welt um uns herum immer beängstigender wird. Wir schaffen das, weil Gott mit seinen Menschen in echte Beziehung treten will. Und weil wir in Beziehung mit Gott groß werden können. Diese Beziehung zu Gott im Gebet und gleich auch im Mahl neu zu gestalten, dazu lädt uns der Sonntag Rogate heute ein. Amen.